Einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, in der wir gleich zu Beginn heute die Chefin der Grünen begrüßen, Franziska Brandner, die es gerade nicht leicht hat, weil sie mal wieder Ärger mit der CSU hat. Da lächelt der CSU-Generalsekretär in der Runde milde, weil das für ihn nicht nur schön, sondern vor allem plausibel klingt. Das Ding ist nur, um ihn und seine CSU geht es gar nicht, sondern es geht um eine CSU, von der wir alle gar nicht wussten, dass sie überhaupt existiert, nämlich die in Baden-Württemberg. Dort versucht nämlich gerade der grüne Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Cem Özdemir, so zu tun, als sei er gar kein Grüner mehr. Und um das zu untermauern, sagt er neulich den denkwürdigen Satz, man könnte sagen, wir hier in Baden-Württemberg sind sowas wie die CSU der Grünen. Und die Frage ist, was ist bloß los bei den Grünen, dass einer der bekanntesten Grünen lieber bei Martin Huber in der CSU wäre als anderswo? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, ist der Mitgliedsantrag von Özdemir schon bei ihm eingegangen, wollen wir den Generalsekretär fragen. Und könnte es sein, dass sein Chef wiederum, der berühmteste Bäumeumarmer des Landes, ein gewisser Markus Söder, vielleicht seinerseits auch kurz davor ist, die Seiten zu wechseln, weil er neulich so übel abgestraft wurde auf dem Parteitag? 83,6% bei der Wahl zum neuen Parteivorsitzenden. Das ist eine Zahl, über die sich Lars Klingbeil freuen würde. Aber wie kann sowas passieren, wenn der Generalsekretär Martin Huber heißt? Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, und wir wollen einen der einflussreichsten politischen Journalisten des Landes, über dessen Podcast Machtwechsel Politiker in Berlin sagen, dass er für sie tatsächlich essentiell sei für ihre Arbeit, fragen, was ist das eigentlich für eine seltsame Hassliebe zwischen der CSU und den Grünen? Woher kommt das? Und was meint er, wenn er sagt, diese Anti-Grünen-Strategie ist für die CSU sehr, sehr riskant? Und über eine Debatte wollen wir mit ihm reden, die der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther hier bei einem denkwürdigen Auftritt letzte Woche angestoßen hat. Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche, auch bei uns, ähnlich wie in Australien, verboten bis 16. Wie sieht er das? Wie sieht die Runde das? Und wie wirken diese neuen Medien auf die Gesellschaft? Das wollen wir besprechen. Herzlich willkommen, Robin Alexander. Freue mich sehr. Schönen guten Abend in die Runde. Herr Huber, aus aktuellem Anlass, gleich direkt zu Ihnen, ganz spontan. Auf wie viele Bundesländer könnte Deutschland reduziert werden? Was würden Sie sagen?
Ja, es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir diesen Impuls von Markus Söder aufgreifen, weil wir schon feststellen, der Föderalismus ist in seiner Funktionsfähigkeit an die Grenzen gestoßen. Mhm. Und deswegen muss man sich genau überlegen, welche Bundesländer sind funktionsfähig. Kleinere Stadtstaaten sind dann natürlich immer in besonderer Weise herausgefordert, ihre Funktionstüchtigkeit noch einmal unter Beweis zu stellen. In Hamburg läuft es noch ganz ordentlich.
Wo würden Sie uns,
in Bremen kann man die Funktionsfähigkeit durchaus in Frage stellen. Und auch in Berlin ist es so, dass natürlich das ein oder andere mit bayerischem Geld gut finanziert wird, aber nicht unbedingt die Funktionsfähigkeit
da. Also Sie wollen Stadtstaaten abschaffen?
Es ist auf alle Fälle eine Überlegung, weil, Herr Lanz, Sie müssen sich noch mal anschauen. Nein, Herr Lanz, schauen Sie sich doch mal an, ja, wie der Föderalismus momentan in Deutschland aufgebaut ist. Das heißt, es gibt eine ganze Menge an Finanzströmen, einen riesengroßen Länderfinanzausgleich, wo der Freistaat Bayern alleine fast 60% zahlt. Mhm. Und insofern ist es schon einmal an der Zeit, sich zu überlegen, wie wir den Föderalismus in Deutschland besser und effizienter gestalten
können. Und wer würde Bayern übernehmen?
Ja, Bayern ist ja stark genug. Also ich habe es ja gerade gesagt. Also, Herr Lanz, das Bundesland des mehr als die Hälfte, fast 60% des Länderfinanzausgleichs stemmt. Das ist doch wirklich löwenstark.
Schauen Sie mal auf die Karte. Was würden Sie denn gerne dazu nehmen, so aus Bayern jetzt? Würden Sie Thüringen, Hessen, das können Sie doch nebenbei noch mitmachen.
Herr Lanz, wir sind uns da selbst genug. Wir müssen da gar den anderen mit dazu nehmen.
Ja, aber
wenn andere für sich genommen stärker werden würden, wäre da schon viel erreicht.
Herr Alexander. Diese Sache mit der Länderfusion, die hatten doch nämlich was Ernstes. Mhm. Das ist ja mal versucht worden. Mhm. Und zwar sollte Berlin und Brandenburg vereinigt werden. Es müssen aber immer die Leute zustimmen. Und damals dachten alle, das geht durch. Und die Linkspartei schürte dann eine Stimmung, dass dagegen gestimmt wurde. Weil Populisten dann sagen, das ist doch unsere Identität. Die brandenburgische Identität war gar nicht so alt, aber egal. Jetzt haben wir aber nicht nur eine populistische Partei, wir haben zwei. Deshalb ist die Möglichkeit, dass das noch mal klappt, sehr viel geringer geworden.
Obwohl es jetzt auch ernsthaft gesprochen Sinn machen würde.
Ja, aber man muss halt die Wahl auch gewinnen. Ja, also Sinn, dass etwas Sinn ergibt, reicht ja in der Politik nicht. Man muss das auch noch mit Mehrheiten durchsetzen.
Ist schon klar.
Und wir haben gerade in Ostdeutschland auch etwas wie Gebietsreformen. Also etwas, was in Westdeutschland schon lange passiert ist, wäre in Ostdeutschland sinnvoll, gerade weil viel Bevölkerung abwandert, kann aber nicht mehr durchgesetzt werden, weil AfD und oder Linkspartei so einen Aufstand dagegen machen. Das heißt, wir sind in einer Situation, wo wir diese Anpassung im Föderalismus nicht mehr hinkriegen, obwohl sie eigentlich anstehen.
Und der böse Verdacht wäre, weil die Kräfte, die das verhindern, ein Interesse daran haben, dass es möglichst holprig weiterläuft.
Naja,
weil dann kann man immer wieder Probleme benennen und sagen, schau mal, sie kriegen es nicht
also
hin.
Wie funktioniert Populismus? Die suchen sich eine Stimmung und setzen sich drauf und schüren die. So hat die Linkspartei damals die Fusion kaputt gemacht. Und so würden sie es heute machen und die AfD würde es auch so machen.
Aber die Frage ist doch, ob man sich an dem Thema verkämpft und man sagt, wir sagen jetzt den Berlinern und den Brandenburgern, ihr müsst es jetzt nochmal machen, aus Bayern heraus. Oder ob man aus Bayern heraus sagt, wir müssen in unserem Föderalstaat die Strukturen verbessern. Was machen wir wirklich noch auf Bundeslandsebene? Was macht der Bund? Was machen die Kommunen besser? Was bündeln wir, digitalisieren wir? Das sind ja die ernsthaften Fragen.
Ja,
so, und um die geht es. Und die schafft man nur gemeinsam. Und man darf sich eben nicht an den falschen Stellen verkämpfen, sondern die richtigen angehen. Sag mal, der Wettbewerb ist nicht mehr zwischen München, Berlin und Heidelberg, sondern zwischen Shanghai und Deutschland, ja, oder Europa überhaupt. Und das in die Köpfe zu bekommen, das ist das Notwendige. Und da, finde ich, lohnt es sich allemal dafür zu kämpfen. Und deswegen ärgert es mich, wenn man es dann
aus Bayern heraus macht. Aber das wäre ehrlich gesagt das Argument für ihn. Ne?
Ich wollte es gerade sagen, also das, was Sie beschreiben, zeigt ja auch, wie notwendig es ist, dass wir genau darüber nachdenken.
Überzeugung, dass man am Ende überhaupt auch Bayern nicht mehr groß genug ist, um diese Sachen zu bestehen. Und das nicht die
das
Frage ist.
Das ist ein Fall, der nie eintreten wird.
Nee, natürlich,
dass Bayern nicht groß genug ist. Sie mir mal zur Seite springen, Herr Lanz. Dass ich das erleben darf. Den Tag markiere ich mir rot im Kalender.
In diesen Zeiten, wir sehen das doch ganz häufig jetzt, dass wir, wenn wir eine Chance haben wollen zu bestehen, machen wir das als Europäer. Und natürlich kann man sagen, wir machen das auch als Bayern alleine. Ne? Wir machen, also klar. Aber ernst ist es nicht. So, wenn wir eine Chance haben, dann müssen wir jetzt da wirklich zügig vorangehen und flott werden.
Wo wir gerade beim Thema Reformen sind, Herr Alexander, Sie vielleicht mal direkt vorab einordnen. Warum kommt die SPD jetzt mit einer Steuerdebatte?
Also die SPD hat sich überlegt, womit starten wir gut ins neue Jahr. Und ich finde diese Überlegung gar nicht falsch. Weil die Erbschaftssteuer wird sowieso in diesem Jahr auf die Tagesordnung kommen, weil das Bundesverfassungsgericht sagt, das geht so nicht, macht etwas Neues.
Weil es ungerecht ist.
Und wenn eine Partei vorher sagt, das sind unsere Vorstellungen, ist ja prinzipiell nicht schlecht. Ich meine, dafür haben wir ja Parteien. Die Union sagt, bis das Gericht entscheidet, verraten wir nicht, was unser Plan ist. So, das muss man die SPD-Vorschläge nicht teilen. Inhaltlich kommen wir ja bestimmt noch darauf. Aber dass eine Partei sagt, so stellen wir uns das vor. Ich meine, dafür haben wir doch Parteien.
Aber die will vor die Welle kommen. Da geht's doch eigentlich wieder um Parteitaktik, oder nicht?
Also nein, die wollen vor die Welle kommen und die glauben auch, dass das ein Punkt ist, der bei den Leuten gut ankommt. Weil wir ja tatsächlich in der Erbschaftssteuer, wie wir sie jetzt haben, große Ungerechtigkeiten haben und Dinge, die nicht erklärbar sind. Und es ist völlig legitim, das zu thematisieren.
Aber es entsteht doch nach außen wieder ein katastrophaler Eindruck. Die streiten sich wieder. Ich meine, wie viele Unionsvertreter hatte ich hier sitzen? Und ich glaube, einer sitzt auch heute in der Runde, der hoch und heilig versprochen hat, es wird in dieser Legislatur definitiv keine Steuererhöhungen geben. Wird er vielleicht gleich auch noch mal sagen.
Naja, aber das ist doch, also keine Steuererhöhung kann man ja sagen insgesamt oder nie was. Also wenn das Bundesverfassungsgericht sagt, ihr müsst die Erbschaftssteuer neu machen, dann wird die Union das machen müssen.
Nein, aber dann hast du ja eine vernünftige Begründung dafür. So entsteht wieder der Eindruck, du brichst eine Debatte vom Zaun und alle gehen wieder aufeinander los. Du hast wieder den öffentlichen Streit. Und die Frage ist die nach der Psychologie dahinter.
Also ich finde,
also eine Wirtschaft, die gerade die Daten hat, die sie hat, 10.000 Jobs, die jeden Monat gerade verloren gehen. Das geht seit 3 Jahren so. Die in einer Situation ist, wie es sie seit Gründung der Bundesrepublik nicht gegeben hat. Es wird wirklich gerade existenziell.
Aber das Argument?
Allein das Wort Steuererhöhung ist psychologisch tödlich.
Also das sehe ich nicht so, weil das Argument, die Unternehmen brauchen Planungssicherheit. Das ist ja richtig. Nur, wie gesagt, es kommt sowieso. Alle wissen, es kommt eine Entscheidung vom Gericht, die Politik muss sich beschäftigen. Also die Unsicherheit ist sozusagen schon da.
Ja.
Und dass man dann sagt als Partei, wir führen eine Debatte, also dafür haben wir doch Parteien.
Wie sehen Sie das, Frau Brandner?
Also wir haben
in Deutschland... Der Vorschlag der SPD ist im Grunde Ihr Vorschlag, ne? Der Bundeswehr, sehr ähnlich.
Nee. Wir haben in Deutschland eine hohe Vermögensungleichheit. Das ist eines der höchsten in der Europäischen Union. Und ja, es wird ein Gerichtsurteil geben. Und ja, es ist nicht Aufgabe der Politik, den Gerichten hinterherzulaufen, sondern wenn möglich selber sich Gedanken zu machen. Wir haben als Grüne jetzt schon seit langem gesagt, dass es in der Erbschaftssteuer, die ist sehr komplex, Ungerechtigkeiten gibt, wirkliche Gerechtigkeitslücken. Wenn Sie weniger als 300 Immobilien besitzen, 250, dann zahlen Sie Erbschaftssteuer, haben Sie 301, zahlen Sie keine mehr. Kann man überhaupt niemand mehr wirklich erklären. Das Gleiche ist, wenn Sie 26 Millionen vererben in einem Unternehmen, dann können Sie sich arm rechnen und auch nichts zahlen. Wenn Sie einen Handwerksbetrieb vererben, zahlen Sie auf jeden Fall. Da sind einfach Ungerechtigkeiten
drin. Also der Sohn, die Tochter, die den kleinen Bäckerbetrieb erbt, die zahlt.
Die kann sich das nicht schön rechnen. Genau, so. die muss zahlen. Und jemand, der einen Milliardenbetrag vererbt, der kann sich das im Zweifel so rechnen, dass seine Kinder keine Erbschaftssteuer zahlen.
Der kann auch so weit gehen, dass er sagt, okay, also heute Tag X am 15. März, kann ich das nicht? Ich habe dieses Geld gar nicht.
Und deswegen zahle ich es nie.
Ja, oder am nächsten Tag. Am nächsten Tag ist es dann vorbei und dann überträgst du das. Also
es gibt sehr viele Ausnahmen.
Es ist unvorstellbar, welche Möglichkeiten es da gibt. Deswegen wird die Steuer auch die Dummensteuer genannt, weil nur die Dummen sie bezahlen.
Sie hat auch nicht so hohe Erträge und das ist einfach hochkomplex. Und die mit besten Anwälten können sich da häufig ganz gut auf Wege finden, rauszukommen. Und die kleinere Unternehmen haben nicht. Deswegen haben wir gesagt, wir schließen die Gerechtigkeitslücken. Und gleichzeitig haben wir gesagt, es muss klar sein, bei den Unternehmen bleiben nicht nur die Jobs gesichert, die Substanz, sondern auch die Möglichkeit zu investieren. Das ist für uns ganz wichtig. Und deswegen haben wir gesagt, wir fokussieren uns darauf. Und deswegen ist es nicht das gleiche wie bei der SPD. Ich finde übrigens, bei der SPD ist ja die zentrale Frage überhaupt nicht beantwortet. Was ist der Steuersatz? Also wenn man ein Steuerkonzept aufschreibt. Ja,
das war mein Thema gestern. Ja, und dann sagt man, du redest über, du schmeißt einfach etwas mal in die Runde.
Du schmeißt was in die Runde und du sagst den Leuten gar nicht, wie hoch ist der Steuersatz.
Worum es eigentlich geht. Genau. Eigentlich ist das faszinierend. Die stellen ein Konzept vor und an der zentralen Stelle steht ein X.
Ja, genau.
So. Und warum machen die das? Die machen das, damit die Union ins Spiel kommt. Weil die Union wird, wenn sie darüber reden, dann sagen können, wir müssen die Sätze runter machen. Also sie eröffnen sozusagen ein Einfallstor für die Union, für den Kompromiss, wenn man so will, für die Vernunft. Das denken sie in ihrem Konzept schon vor. Aber es ist schon interessant, wie man das so planen kann.
Herr Huber, so lange waren Sie noch nie ruhig, wenn es um Steuererhöhungen ging? Ja, also das ist für mich ehrlich gesagt ein sehr sachdienlicher Hinweis darauf, dass sie wirklich kommt.
Zum einen bin ich etwas überrascht, weil sowohl bei Ihnen als auch bei Ihnen hört sich so an, als wüssten Sie schon, was das Bundesverfassungsgericht urteilt. Und wir wissen es ja nicht. Sie wissen es nicht. Keiner weiß, wie das Urteil vom Bundesverfassungsgericht aussieht. Deswegen müssen wir das erst einmal abwarten. Und das Zweite ist natürlich...
Herr Huber, Sie spielen jetzt so ahnungslos. Sie haben schon eine Idee, in welche Richtung das gehen wird.
Und für uns ist schon auch wichtig, dass eben das Schonvermögen erhalten bleibt. Weil das, was jetzt hier als Vorschlag auf dem Tisch liegt, ist ja absolut mittelstandsfeindlich und unternehmerfeindlich. Weil natürlich das Schonvermögen schon gegeben sein muss, auch bei der Erbschaftssteuer. Unser Vorschlag ist ja...
Schonvermögen einmal erklären.
Schonvermögen heißt zum Beispiel, dass wenn ein Unternehmer seinen Betrieb vererbt, dass er hier ein Schonvermögen hat, das nicht von der Erbschaftssteuer belastet wird oder eben das über mehrere Jahre hin auch dann bezahlen kann, damit der Fortbestand...
Sind das diese berühmten 26 Millionen?
Der Weiterbetrieb des Unternehmens gesichert ist.
Sind das die 26 Millionen?
Ja, und schau dir doch nochmal an, was...
Aber sind das die 26 Millionen?
Schau dir, es geht... Sie tun
das die 26 Millionen?
Was mich hier immer stört, Herr Lanz, was mich immer stört, ist, es wird ja...
Herr Huber, auch im neuen Jahr ist die alte Regel gültig. Ich frage Sie Antworten.
Herr Lanz, was mich hier immer stört, ist, dass mit
Summen hantiert
wird und dass der Eindruck erweckt wird.
Sagen Sie es doch einfach mal.
Es geht darum, wenn Sie sich einmal schauen Sie sich doch mal mittelständische Betriebe an, Metallbau.
Die Leute verstehen Sie sonst nicht. Sie dürfen Ihr Argument machen.
Wie schnell diese Summen zusammengekommen sind.
Herr Huber, ganz kurz. Geht es bei diesem Schonvermögen um diese berühmten 26 Millionen?
Es geht beim Schonvermögen um das Betriebsvermögen, das eben auch von der Erbschaft...
26 Millionen. Bis 26 Millionen zahlen Sie und danach nicht mehr.
Wie es die Frau Brandner gerade sagte, es ist sehr komplex und man muss sich immer auch die Fälle anschauen, wie das dann auch geregelt ist. Fakt ist auf jeden Fall, wenn ich das Schonvermögen streiche, ist es mittelstandsfeindlich und ist es eben auch entsprechend für die Unternehmer ein entsprechender Ansatz, überhaupt nicht mehr ihren Betrieb hier in Deutschland zu belassen. Wenn ich das, was die SPD vorgeschlagen hat, ja, dass sie sozusagen diese mittelstandsfeindliche Reform umsetzen, dann ist das mittelstandsfeindlich. Und deswegen sagen wir klipp und klar, unser Vorschlag ist... Die Erbschaftssteuer ist sowieso etwas, was den Ländern zugutekommt. Der Bund bekommt keinen Euro von der Erbschaftssteuer. Der Bund erhebt die Erbschaftssteuer. Das Aufkommen der Erbschaftssteuer kommt zu 100% den Ländern zugute. Ein Drittel des Aufkommens der Erbschaftssteuer in Deutschland fällt im Freistaat Bayern an. Und deswegen sagen wir, lasst uns doch die Erbschaftssteuer regionalisieren. Dann können die Bundesländer, die höhere Erbschaftssteuersätze erheben wollen, die erhöhen. Dann können Länder in Niedersachsen beispielsweise, wo die SPD regiert, die könnten dann die Erbschaftssteuer erhöhen. Andere, wie wir in Bayern beispielsweise, könnten die Erbschaftssteuer senken. Wir
gerade über Vereinfachung und Angleichung.
Nein, aber wenn die Erbschaftssteuer zu 100% bei den Ländern bleibt, dann ist es doch nur konsequent zu sagen, dann lasst ihr doch auch die Länder erheben und die Steuersätze fest.
Also Sie wollen in Bayern einen deutlich verminderten Steuersatz.
Wir würden die Erbschaftssteuer senken und würden auch die Freibeträge erhöhen.
Sie würden sie am liebsten abschaffen?
Abschaffen ist jetzt ein bisschen weitgehend, aber wir würden auf alle Fälle die Erbschaftssteuer deutlich senken und die Freibeträge erhöhen, damit eben
die
auch
Unternehmen nach Bayern zu holen.
Vor allem auch, um dann im Erbfall Unternehmen in Bayern zu halten.
Ganz kurz, nochmal die Frage nach der Gerechtigkeit. Ne? Also du hast deine ein, zwei Wohnungen, die hast du dir mühsam zusammengespart, die vererbst du, dann zahlst du volle Lotte Erbschaftssteuer. Du hast 300 Wohnungen, dann bist du plötzlich ein Unternehmen, dann geht das einfach so rüber und zahlst nichts.
Wissen Sie, über wie viele Fälle wir reden?
Das ist nicht die Frage. Ja,
das ist schon die Frage.
Weil
immer der Eindruck erweckt wird, es geht hier um haufenweise Erben, die Millionenbeträge vererben. 0,8% der Erbfälle im Freistaat Bayern vererben ein Vermögen von mehr als 5 Millionen Euro. 0,8%.
Ja.
Und diese 0,8% sind jetzt der Anlass dafür, dass versucht wird, eine Riesenneiddebatte
aufzubauen. Ich habe da ganz kurz, weil es gerade um Zahlen geht, das ist jetzt gerade wichtig, ja. Im vergangenen Jahr, 2024 war es, wurden in 45 Fällen statt insgesamt 3,5 Milliarden nur 182 Millionen gezahlt. Wie erklären Sie das der hart arbeitenden Mitte?
Es geht zunächst einmal auch darum.
Wie erklären Sie das den Leuten?
Es geht darum, dass man auch das Thema Erbe und Erbschaft auch einmal vernünftig diskutiert. Wenn hier immer von Grünen und SPD so der Eindruck erweckt wird, es geht um ein leistungsloses Vermögen, dann ist das falsch. Dieses Vermögen wurde ja erarbeitet. Es ist ja nicht so, dass die Vorgängergenerationen, dass das denen vom Himmel gefallen ist. Die haben das hart erarbeitet, die haben das erwirtschaftet und die wollen das natürlich auch weitergeben. Und
deswegen ist der Begriff,
dass es leistungslos überschrieben werden
kann. Gerade versucht zu erklären, Herr Huber. Ja, okay. Sie haben gerade versucht zu erklären, dass das eigentlich gar kein Thema ist, weil es so wenige betrifft. 800 Millionen Steuererlass nur in Bayern. Knapp 25% der gesamtdeutschen Summe. Warum hat der Freistaat so viel Geld zu verschenken?
800 Millionen. Zum einen habe ich gerade gesagt, ein Drittel der Erbschaftssteuer fällt ja im Freistaat Bayern an.
Ja, Sie verzichten auf 800 Millionen.
So kann man das nicht sehen, Herr Lanz, weil wir natürlich damit auch einen Beitrag leisten, dass Unternehmen fortgeführt werden können beispielsweise. Und Sie dürfen mir nicht vergessen, es hat schon einen sehr, sehr hohen gesellschaftlichen Wert, dass Unternehmer fortbestehen, dass Unternehmer Arbeitsplätze erhalten, dass auch Betriebsübergaben möglich sind. Das ist ja das, was da dahinter steckt.
Und es ist in Ordnung, wenn einer, der einen Betrieb erbt, der vielleicht 5 Millionen wert ist, der zahlt richtig Steuern? Und bei 26 Millionen schaust du dann, ob der arme Erbe überhaupt in der Lage ist, die Erbschaftssteuer zu zahlen. Ist das fair?
Es geht darum, dass die Betriebe fortgeführt werden können und dass sie auch in der nächsten Generation.
Darum geht es ja auch bei dem mit 5 Millionen. Entschuldigung. So,
und deswegen sind die Dinge, die da hier diskutiert werden.
Gehen Sie doch mal auf das Argument ein. Das gilt ja auch für den mit 5 Millionen. Warum schauen wir dann bei dem mit 26 Millionen, ob der arme Erbe in der Lage ist, dafür die Steuer zu zahlen?
Es geht darum, wissen Sie, wir müssen schon auch immer aufpassen, dass wir uns auch die wirtschaftliche Realität anschauen.
Ja,
Und die Betriebsvermögen sind oft einmal auch sehr unterschiedlich dahingehend, wie intensiv ist der Maschinenpark, wie ist das Anlagevermögen und dergleichen mehr. Das sind schon Dinge,
Herr Huber, Sie sind die CSU, auch das S drin für Sozial.
Richtig.
Und das ist Ihr Anliegen,
Sozial
weiß
ist
das.
Aber auch, was Arbeit schafft und erhält. Und deswegen müssen wir gerade eine mittelständische Struktur erhalten.
Entschuldigung, einer mit 5 Millionen ist auch ein Mittelständler, der auch Arbeitsstellen erhält. Warum der und warum der mit 26 nicht?
Deswegen sagen wir, müssen wir die Freibeträge erhöhen.
Darf ich jetzt
Sie
mal
geben
was
keine zitieren? Antwort auf diese simple nee. Frage.
Doch.
Es ist ja auch nicht zu erklären. Und das ist ja auch das Thema beim Bundesverfassungsgericht, genau das. Genau.
Und da müssen wir abwarten, wie das Urteil ausschaut.
Das geht schon seit 20 Jahren so.
Das geht seit 20 Jahren so.
Ja, also wenn Sie die CSU Argumentation anstrengend finden, die läuft seit 20 Jahren so. Ja, also 2006 haben Peer Steinbrück und der nicht des Sozialismus verdächtige Roland Koch ein Konzept gemacht für die Reform, das die CSU dann umoperiert hat. Dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, ihr dürft die Leute mit sehr, sehr vielen Millionen, dürft ihr verschonen, aber ihr müsst wenigstens prüfen. Das war die Kritik des Verfassungsgerichts. Und ich weiß es noch, 2014 hat Wolfgang Schäuble auch nicht direkt des Sozialismus verdächtigt, versucht ein neues Konzept zu machen und sah vor, wir prüfen ab 20 Millionen. Und 98% aller Unternehmen wären drunter gewesen. Und es hat der CSU wieder nicht gereicht. Das heißt, wir haben jetzt innerhalb von 20 Jahren den dritten Versuch der Politik, das zu regeln, dass das Verfassungsgericht nicht sagt, Leute, das könnt ihr so nicht machen. Und deshalb, ich kann auch gerne noch im Detail erzählen, was ich persönlich kritisch sehe bei dem SPD-Konzept. Aber dass die sagen, wir reden jetzt als Politik, das finde ich nicht verkehrt.
Sagen Sie nochmal das Detail aus der SPD. Sie dürfen sofort.
Ich finde, bei der SPD sind zwei Sachen schwierig, was Frau Brandner gesagt hat, da sie die Sätze nicht ausgesprochen haben, dass da ein X steht. Wenn die Sätze so hoch bleiben, wie sie jetzt sind, müssen die mittelständischen Unternehmen 3 bis 6 Jahresgewinne zahlen.
Genau.
Und da wir ja viel von diesem inhabergeführten Familienbetrieben haben, sind die dann krass im Nachteil gegenüber Aktiengesellschaften, wo das nicht anfällt. Das ist etwas, worüber die SPD nachdenken
müsste. Und der Konkurrenz in Shanghai.
Und das andere ist, was ich finde, auch eine Kritik ist, die man als Konservativer machen muss. Die SPD sagt jetzt weg von den Unternehmen bei den normalen Leuten. Wir gucken nicht mehr Ehefrau, Kinder. Also wir machen nicht mehr diese Verwaltungsgradunterscheidung. Wir sagen nur, das ist alles Familie oder Fremde. Und ich glaube, das Grundgesetz sagt ja, Ehe und Familie sind geschützt. Also diese Deprivilegierung von Ehepartnern, das glaube ich, ist auch keine gute Idee bei der SPD. Ist aber meine Meinung, kann man auch anders sehen. Aber dass die Debatte geführt wird und dass die Politik diesmal versucht, das Ding so zu machen, dass es nicht in ein paar Jahren wiederkommt vom Verfassungsgericht. Das finde ich ist schon aller Ehren wert.
Ich teile die Kritik von Herrn Alexander. Ich wollte an der Stelle einfach mal, weil Sie haben jetzt über ganz viel über Zahlen gesprochen, das ist auch alles richtig, weil es ist unfair für die Kleinen. Das ist eine echte Gerechtigkeitslücke für die kleinen mittelständischen Unternehmen. Aber ich wollte aus der Bayerischen Verfassung mal zitieren. Artikel 123. Die Erbschaftssteuer dient auch dem Zwecke, die Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen Einzelner zu verhindern. Bayerische Landesverfassung.
Das steht in der Bayerischen Verfassung?
Das steht in der Bayerischen Landesverfassung.
Wow. Herr Huber,
jetzt wird es eng. 0,8%, die mehr als 5 Millionen
verehren. Nee, ich möchte es einfach nur mal sagen. Nee, ich finde, das ist Ihre Verfassung. Und das ist das, woran das die Verfassungsgerichte es ja auch messen, auch Sie, wenn Sie es irgendwie regionalisieren wollen. Und ich finde, Herr Huber, was Sie hier erzählen, zu sagen, wir schaffen das einfach ab, das entspricht nicht Ihrer Verfassung.
Was habe ich denn gesagt? Ich habe doch nicht gesagt, wir schaffen es ab.
Sie haben gesagt, de facto weitestgehend reduzieren. Eigentlich zahlt gar keiner mehr
was. Wir senken die Freibeträge.
Das kommt ja dann allen zugute.
Also ich bin da wirklich mal gespannt, wie Sie Ihrem Verfassungsanspruch gerecht werden müssen. Und das ist nämlich ein richtiger. Deswegen haben wir eine Erbschaftssteuer. Und das ist ein richtiger Anspruch. Und ich finde die Debatte deswegen eine notwendige und das eine schwierige, weil wir die Unternehmen natürlich in ihrer Substanz und in der Investitionsfähigkeit retten wollen. Aber so wie es momentan läuft, ist halt grob unfair und ungerecht. Und da müssen wir jetzt gemeinsam alle rangehen.
0,8% aller Erbfälle in Bayern, die mehr als 5 Millionen vererben. Sind das für Sie schon eine Konfirmation?
Nein.
Die sollten Sie die Zahlen mal zur Kenntnis nehmen, wenn Sie schon die Bayerische Verfassung
Das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass wir gemeinsam die Verantwortung haben, zu schauen, dass sich Vermögensungleichheit nicht immer weiter vererbt. Und das ist die große Aufgabe.
Ja, hat die CSU an dem Punkt oder Herr Huber heute hier nicht tatsächlich ein Argument, wenn Sie sagen, nee, wir wollen es ja anders machen, wir wollen die alle pauschal deutlich entlasten. Weil wir in der jetzigen Situation diese giftige Diskussion um Steuererhöhungen partout nicht wollen. Wenn Wirtschaft zu 80% Psychologie ist, dann sagt mir mein Hausverstand, das ist keine gute Debatte.
Absolut. Wir müssen ganz viele dieser kleinen mittelständischen Unternehmen endlich entlasten. Wir sagen deswegen ja, dass diese Erbschaftssteuer, wie sie aktuell existiert, unfair ist. Und andererseits müssen wir gucken, dass die, die eben Milliarden vererben, nicht einfach sich komplett arm rechnen können, damit diese Ungerechtigkeit beseitigt wird. Ne? Also es müssen alle fair besteuert werden. Es kann aber nicht, und die Kleinen müssen größere Entlastungsmöglichkeiten haben. Aber es kann nicht sein, dass die Milliardäre gar keine zahlen. Mhm. Und darum geht es uns, und das finde ich ist ein richtiges Zeichen, die allermeisten werden entlastet und wir gucken aber, dass alle überhaupt einen Beitrag leisten.
Aber was wären denn die Steuersätze, die Ihnen vorschwimmen?
Na, wir haben ja eine gestaffelte progressive Steuerung und wir erarbeiten gerade das Detailkonzept übrigens mit Familienunternehmen zusammen. Wir machen das nämlich nicht irgendwo in Berlin in irgendwelchen Hinterzimmern, sondern wir machen das mit den Familienunternehmen zusammen, weil wir genau gesagt haben, das muss am Ende funktionieren.
Aber wie viel ist das denn dann konkret?
Ja, das erarbeiten wir gerade.
Okay, also Sie haben auch keine Zahlen.
Nee, ich sag's ja gerade.
Aber Sie haben doch auf die SPD geschimpft, weil die nichts geschrieben haben.
Ich habe aber auch kein Konzept vorgeschlagen. Also es ist ja nicht, dass ich rausgegangen bin und gesagt habe, ich habe ein Konzept, sondern ich sage, wir schließen bei den
Also ganz ehrlich. Aber wir stellen fest, da ist noch sehr viel Arbeit zu tun offensichtlich. Interessant ist, dass wir die Debatte halt, und das Ist das heute in der Politik nicht mehr anders möglich? Also man könnte doch von einer verantwortungsvoll arbeitenden Regierung erwarten, dass sie sagen, pass auf, wir schließen uns erstmal ein. Abhörsichere Räume, keiner dabei, nicht mal Robin Alexander. Und dann diskutieren wir das mal in Ruhe aus. Ja gut, Sie kennen den Weg in den Lüftungsschacht, ich weiß das.
Das war ja jetzt kein Vorschlag der Regierung. Also es gibt ja Regierung, es gibt Fraktionen und dann gibt es auch noch Parteien.
Nein, aber die SPD ist ja Teil der Regierung.
Ja, aber dass jetzt alle das Denken einstellen müssen, nur weil sie an der Regierung sind.
Also das andersrum. Denken bitte richtig.
Andersrum. Also wie gesagt, vielleicht bin ich da ja schief gewinkelt, aber ich finde, der Skandal ist doch nicht, dass die SPD ein Konzept vorstellt. Wir können ja sagen, was daran falsch ist. Ich finde eher bedenklich, dass die Union so tut, als bräuchte sie kein Konzept. Weil wenn das Urteil da ist, dann wird innerhalb von Wochen ein Gesetz gezimmert.
Sie verstehen ja, was ich meine. Ja, ne?
Und also von daher,
wenn du das und ich wissen, wie das Urteil ausfällt.
Wissen Sie es?
Also ich weiß es nicht und mir hat auch keiner sagen können, dass er weiß, wie das Urteil ausfällt. Und insofern ist es ein bisschen schwierig, über ein Urteil zu reden, das noch gar nicht da ist. Es sei denn, Sie wissen es. Aber ich glaube nicht, dass Sie es wissen können.
Das Bundesverfassungsgericht entscheidet über die Erbschaftssteuer.
Man weiß noch nicht mal wann.
Ich habe Ihnen gerade die beiden letzten Urteile gesagt. Und dass eine Regierung sich vorbereitet oder auch eine Partei, dafür bezahlen wir die. Das ist deren Arbeit.
So.
Fakt ist trotzdem,
lass uns, keiner weiß, wann die Stille einfach mal so ertragen an dem Punkt. Passt das ganz gut. Anderes Thema. Wie ist eigentlich aktuell das Verhältnis von Markus Söder zu Daniel Günther?
Dem Genossen.
Zu dem, ja. Wollte ich Sie fragen. Aus aktuellem Anlass.
Aus aktuellem Anlass. Ja. Herr Lanz, Sie bauen immer so einen schönen Spannungsbogen auf. Ja,
ja, Sie wissen, Sie ahnen ja, worauf ich hinaus will. Ja,
absolut.
Genau. Sie spüren es ja, Sie riechen es, Sie sehen es kommen.
So ist es.
Sagen Sie doch.
Soll ich selber sagen oder stellen Sie noch eine Frage vor?
Ja, wie haben Sie denn den Auftritt diskutiert?
Ja, sagen wir mal, letzte Woche, ne?
Daniel Günther hier bei uns.
Wie er hier war und Verbotsdebatten angestoßen hat, muss ich sagen, hat mich schon auch etwas irritiert, auch zu sagen, man müsste da einzelne Plattformen verbieten. Ich halte das nicht für den richtigen Weg, weil wir auch in Zeiten sind, wo viele Menschen den Eindruck haben, darf man noch alles sagen und so weiter. Und in diesen Eindruck hinein dann noch mit einer Verbotsdebatte reinzugehen.
Welche Verbotsdebatte?
Naja, er hat ja zum einen gesagt, Social-Media-Verbot und zum anderen ja auch so ein bisschen zwischen den Zeilen darauf hingewiesen, man könnte auch Plattformen verbieten.
Zwischen welchen Zeilen?
Weiß ich nicht, er war bei Ihnen in der Sendung. Also
nee, haben Sie es gesehen?
Es wurde ja dann breit berichtet.
Haben Sie es gesehen?
Ich muss gestehen, ich schaue nicht jede Folge von Ihnen an, Herr Lanz.
Ja, aber die Berichterstattung ist jetzt ja nicht trivial. Es geht ja darum, wie man, weil Sie haben ja politisch darauf reagiert.
Ja.
Also, wo haben Sie es denn mitgekriegt?
In allen Medien.
Wer sind alle Medien?
Ja, was man halt so in Zeitungen, Fernsehsendungen, Nachrichten.
Und welche Fernsehsendungen gucken Sie, wenn Sie ausnahmsweise nicht uns gucken?
Viele andere.
Wie kommen Sie dann darauf, dass er das gesagt hat?
Er hat es ja sogar selber dann auch wieder meines Wissens etwas revidiert. Und wenn er es selber revidiert, dann hat er es wohl ja auch so gesagt.
Er hat nur was klargestellt.
Er hat ja offensichtlich schon auch die Frage diskutiert, ob Social-Media-Plattformen eingeschränkt werden sollen. Und ein Social-Media-Verbot für Jugendliche hat er offensichtlich angesprochen. Aber Sie waren dabei, Sie können es mir sicherlich noch einmal dezidierter sagen.
Ne, also ich frage das nur deswegen so klar nach, weil Ihr Chef Markus Söder hat einen Tag danach in Bild nachgelegt und sagt, ich habe da grundsätzlich eine andere Meinung. Freie Meinungsäußerung ist im Grundgesetz verankert und existenziell für unsere liberale Demokratie. Gerade in Zeiten, in denen sich viele Bürger medial nicht mehr ausreichend vertreten fühlen, darf man nicht doch von Verboten und Zensur reden und so weiter.
Und Markus Söder war nicht der Einzige, der sich so geäußert hat. Gab es andere auch.
Aber um den geht es gerade.
Ja.
Ich frage da nochmal nach. Haben Sie gehört, dass Daniel Günther in irgendeiner Form die freie Meinungsäußerung in Frage gestellt hat?
So wurde es berichtet. Also insofern.
Aber Sie sind doch Profi. Sie müssen doch sich ein Urteil bilden, nachdem Sie gesehen haben, was tatsächlich passiert ist.
Also ich sage mal, der Eindruck war weitgehend so da, dass er das gesagt hat. Und insofern.
Der Eindruck.
Muss man dem schon auch, wenn man gefragt wird, auch entgegentreten.
Aber Sie müssen doch der Sache auf den Grund gehen, wenn dann Ihr Ministerpräsident sowas dann sagt am nächsten Tag. Sie müssen also, doch genau mal, wissen, Eindruck, was da der, passiert der, ist.
Wie gesagt, es war ja eine sehr breite Berichterstattung in diese Richtung. Und offensichtlich ziehen Sie jetzt die Berichterstattung in Frage dahingehend. Oder wie darf ich das verstehen?
Also Sie können das ganze Gespräch sich nochmal in der Mediathek angucken. dann kriegt man möglicherweise einen leicht anderen Eindruck. Frau Brandner, wie haben Sie es denn wahrgenommen? Was hat denn Daniel Günther tatsächlich gefordert? Was ist denn eigentlich wirklich passiert? Ich habe dann das ganze Medienecho auch sehr genau mitgekriegt und dachte, okay, vielleicht war ich gerade woanders. Was haben Sie denn mitgehört?
Ich habe mitbekommen, dass Herr Günther darüber gesprochen hat, wie wir unsere Demokratie im digitalen Zeitalter verteidigen können. Und dass er darüber gesprochen hat, dass wir digitale Plattformen haben, die nicht unbedingt in europäischer Hand sind. Mhm. Ja, das sind amerikanische X, Elon Musk, TikTok, China. Und darüber gesprochen hat, dass wir unsere Rechte dort auch durchsetzen können müssen. Das war das eine, wo ich ihm Recht geben würde, dass wir die europäischen Gesetze, die wir ja haben, auch durchsetzen müssen. Also ich sag mal, wenn ich jetzt sagen würde, Herr Huber, der hat übrigens neulich seine Großtante umgebracht, ja, dann könnten Sie mich sofort anklagen, weil das so, wenn ich das sage online als Sunshine 8363, haben Sie wesentlich mehr Schwierigkeiten, das rauszubekommen und mich dafür anzugehen. So ist, wir müssen schauen, dass unsere Rechte, die wir im normalen, analogen haben, endlich im digitalen durchsetzen. Da hat Herr Günther total recht. Und das zweite war die Frage spezifischer für junge Leute, wie man damit umgeht, wie wir unsere Kinder und Jugendlichen schützen vor dem, was dort passiert einerseits und zweitens, und das ist ja auch der Anlass für das australische Gesetz, weil es eben wirklich bei jungen Menschen mit Blick auf die Gehirnentwicklung noch einen Unterschied macht, wie viel und was dort passiert. Mhm. Und das finde ich sind sehr berechtigte Fragen, die man diskutieren kann. Ich habe ihn nicht wahrgenommen als jemand, der gesagt hat, ich schaffe die Meinungsfreiheit ab.
Wie haben Sie es wahrgenommen, Herr Alexander?
Ja, ich habe es mir noch mal vor der Sendung genau angeguckt und eigentlich möchte er sprechen über ein Social-Media-Verbot für unter 16.
Ja, richtig.
Also das ist sozusagen klassischer Jugendschutz.
Richtig.
Und das steht deshalb im politischen Raum, weil es im August ein Schreiben der Leopoldina, also der Nationalen Akademie der Wissenschaften, an die Politik sozusagen gab, die alle Studien zusammengefasst haben und gesagt haben, ihr müsst dringend etwas machen, weil Social Media wirkt auf Kinder anders als auf Erwachsene. So, und ich glaube, viele Eltern teilen diese Beobachtung. Also das ist das Thema Jugendschutz. Und dazu wollte er sich äußern. Er hat es aber so ungeschickt getan, dass man eine Debatte machen konnte, möchte er rechtspopulistische Portale im Netz verbieten.
Und was etwas anderes ist.
Und da, ja, das eine ist ein rechtspopulistisches Portal und das andere ist eine Facebook, Twitter und so weiter.
Social Media.
So. Mhm. Und es gibt nichts in der Bundesregierung oder so, die ein solches Verbot, also dieser Portale, vorbereitet. Das wäre etwas anderes und das steht gar nicht im Raum.
Das hat er aber auch nicht gefordert.
Nö.
Es hat er auch nicht gefordert.
Aber er hatte auf Ihre Nachfrage eine Unschärfe, in die man das rein argumentieren konnte.
Mhm. Wir schauen uns gleich mal den Ausschnitt an. Es ist dann vor allen Dingen unscharf gemacht worden. Und wir sollten uns mal diese eine Minute geben. Das war sozusagen ungeschnitten. Das, was hier gesprochen wurde. Schauen Sie mal rein.
Ich glaube, es ist den Leuten mittlerweile zuwider, wenn Regierung unser Land in einer Krise regieren. Dann wollen die Parteien haben, die an einem Strang ziehen, die die Dinge in die Hand nehmen, die Dinge umsetzen. Und die wollen nicht hören, wer setzt sich in welchem Punkt durch. Und da dürfen wir halt auch diesen Medien nicht immer Steilvorlagen auch geben, indem wir uns über irgendwelche Kleinigkeiten miteinander streiten. Und ich glaube, nur das ist am Ende der Weg, um Extremisten klein zu kriegen und wieder eine Stabilität in Deutschland hinzubekommen.
Okay. Also was Sie jetzt gerade sagen ist im Grunde, wir müssen das regulieren, wir müssen es notfalls zensieren und im Extremfall sogar verbieten.
Ja.
Darüber reden wir.
Wir reden darüber, also Social Media darf bis 16-Jährigen nicht mehr zugänglich gemacht werden. Und da brauchen wir eine Zusammenarbeit und Unterstützung auch mit diesen Unternehmen, ähnlich wie Australien das gemacht hat, um unsere Jugend zu schützen.
Herr Huber, das war das Original. Haben Sie da jemanden gehört, der fordert, Meinungsfreiheit abzuschaffen?
Naja, dieses kleine Ja auf die Frage von Ihnen, sollte man regulieren oder zensieren, gibt natürlich schon die Möglichkeit, das auch so zu verstehen, wie es dann auch in der Berichterstattung stattgefunden
hat. Und hat er danach weitergesprochen?
Die Möglichkeit, es so zu verstehen, wie es oft verstanden wurde, hat er selbst gegeben. Er hat es aber dann auch selbst wieder abgeräumt.
Er hat ja sogar den Satz gesagt, wir reden über Folgendes. Mhm. Dieser Satz ist ja wichtig. Klarer kann man es ja eigentlich nicht sagen. Also ich finde, Sie haben recht, wenn man es an der Stelle abschneidet mit dem Ja, dann kann man der Interpretation sehr viel Raum geben. Und weil es tatsächlich auch um die Plattform News ging, des ehemaligen Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt, sollten wir uns vielleicht mal anschauen, was danach passiert ist. Die Kollegen von News haben zwei entscheidende Stellen rausgeschnitten, nämlich zum einen diese einführende Aussage von Günther, dass Politik nicht immer Medien Steilvorlagen liefern dürft. Da hat man ungefähr 50 Sekunden rausgeschnitten. Und den entscheidenden Teil, wo er nochmal präzise erläutert, was er meint, wenn er sagt, wir sollten das verbieten, was er meint mit dem Ja, 101 Sekunde, ebenfalls rausgeschnitten. Und dann kommt das dabei raus. Schauen Sie mal.
Rosius Gersdorf zum Beispiel. Ich meine, wer hat denn dagegen geschossen? NIOS und solche Portale. Und es gibt Abgeordnete meiner Union, die solche Portale lesen, die sowas teilweise auch weiterschicken, die sowas in WhatsApp-Gruppen verteilen. Und ich glaube, wir müssen viel, viel mehr aufwachen, dass das unsere Gegner und auch die Feinde von Demokratie sind. Und wenn wir uns nicht zusammenreißen und zivilgesellschaftliche Organisationen auch uns mit denen zusammenschließen, um uns gegen solche Exzesse auch zu wehren, dann werden wir unsere Demokratie in Deutschland in den nächsten 10 Jahren nicht wiedererkennen.
Also was Sie jetzt gerade sagen ist im Grunde, wir müssen das regulieren, wir müssen es notfalls zensieren und im Extremfall sogar verbieten.
Ja, aber die treten eben auf und machen den Eindruck, Leuten, als wäre das sozusagen im Sinne der Meinungsfreiheit etwas, was man in unserem Land sagen darf.
Krass.
Frau Uhr, was sagen Sie jetzt?
Der Zusammenschnitt wirkt in der Tat anders, als er in der Sendung
gewesen ist. Das kann man so sagen, weil es sind zwei Schnitte gesetzt, zwei entscheidende Schnitte.
Der Punkt ist aber nur der, das war dann auch der Ausgangspunkt, mir müssen nicht alle Medien gefallen und ich muss nicht alle Medien gut finden.
Aber
Verbotsdebatte anzustoßen ist halt auch der falsche.
Aber
das war keine Verbotsdebatte.
Ja, wie gesagt, er hat diesen Anlass ja gegeben mit diesem kleinen Ja in der
über Social Media.
Ja.
Aber was die Kollegen daraus machen, ist eine Zensurforderung für News. Und diesen Eindruck erweckst du in dem Moment, in dem du das Ding so zusammenziehst. Indem du einmal 50 Sekunden und dann nochmal 100 Sekunden rausschneidest und die entscheidende Erklärung, was er meint, wenn ich ihn frage, Zensur oder Verbot. Er meint nicht ein Verbot von News. Das ist klipp und klar. Und ich bin total bei. Niemand fordert ein Verbot von News. Ich finde, wir sollten gerade die auch aushalten, die wir vielleicht nicht mögen oder die ganz anderer Meinung sind als wir. Das gehört absolut dazu, ist total wichtig. Aber die Darstellung geht dann in eine sehr manipulative Richtung. Frage auch an Robin Alexander. Was bedeutet das für Journalismus? Was ist das für eine Art von Journalismus, die Sie da sehen?
Also ich bin ja kein Medienjournalist und ich muss auch Kollegen keine Zensuren geben. Aber wie der Beitrag geschnitten wurde, hat ja jeder gesehen. Da braucht man, glaube ich, keine Erklärung für. Nur, und das will ich schon sagen, die Pressefreiheit gilt auch für Julian Reichelt. Und die gilt auch für Leute, die kritische Artikel...
Das bestreitet aber auch nicht Daniel Günther, das ist der entscheidende Punkt.
Aber ich habe nicht gesagt. Und man darf auch kritische Artikel über Frauke Borsius-Gersdorf schreiben.
Ja. Also, auch das darf man, das ist richtig.
Das ist so.
Und wenn man dann behauptet, da fordert ein Ministerpräsident die Zensur von News...
Ja, natürlich, nein.
Und es so schneidet, dass genau dieser Eindruck erweckt wird?
Ich habe ja meinen Beitrag eingeleitet, indem ich gesagt habe, dass diese Forderung nicht erhoben wurde. Mhm. Habe ich ja in dieser Sendung schon gesagt.
Ja.
Aber interessant wird schon, wenn man Günther sieht, sagt er ja, wenn NIOS über ihn berichtet, stimmt alles nicht.
Sagt er dann im Folgenden.
Und dagegen könnte er sich wehren. Weil das ist ja das Interessante. Bei uns ist das ja so organisiert, Tatsachenbehauptung. Mhm. Also wenn man falsche Tatsachenbehauptung macht, kann man klagen. Das heißt, wenn Günther meint, da ist er falsch dargestellt, kann er klagen.
Ja.
Es gibt etwas anderes, und das will ich dazu sagen, was kritisch ist. Wir hatten bisher in Deutschland einen Journalismus, der, um staatsfrei zu sein, sich eigene Regeln gab.
Genau. Ja,
also man trat dem Pressekodex bei, man akzeptierte, dass der Presserat die Berichterstattung prüft und die Kollegen von News sind dem nicht beigetreten. Sie sind also diesem System der staatsfernen Selbstregulierung nicht beigetreten. Das ist etwas, was ich problematisch finde, was aber nicht rechtfertigt zu sagen, das müssen wir dann alles staatlicherseits nachholen. Ich rede kompliziert, aber es ist auch kompliziert.
Ja, nochmal, es hat niemand, es ist wichtig, das zu verstehen, auch nicht Daniel Günther, gefordert, das zu verbieten. Das heißt, wenn du oben drüber schreibst, Zensur, dann muss man sagen, das gibt es so nicht. Und das wird dann so geschnitten. Sie haben mal erzählt, wir müssen mal drüber unterhalten, Sie haben in Leipzig studiert, ne?
Ja. Ich habe in Leipzig studiert, allerdings nicht zu DDR-Zeiten, sondern in den 90er Jahren.
Ja.
Aber wir hatten noch alte Bücher, wie in der DDR Journalismus unterrichtet wurde, in der Uni. Und da gab es etwas, das hieß Journalismus ist Agitation mit Tatsachen.
Ach, krass.
Also so wurde das in der DDR vermittelt. Das bedeutet ja, man hat ein, heutzutage würde man so sagen, Narrativ. Also ja. Sozialismus siegt. Ja. Und jede Tatsache, die da reinpasst, die berichtet man und alle anderen lässt man weg. Mhm. So, und so sollte man das natürlich in einer freien Gesellschaft nicht machen. Mhm. Man kann schon sagen, dass die Kollegen von News, die jetzt zum Beispiel den Kai Wegner auf dem Kieker haben oder den Daniel Günther, dass die eher die Tatsachen bringen, die in dieses Narrativ einzahlen. Ich meine, diesen Vorwurf, glaube ich, müssen die sich gefallen lassen.
Warum ist das so?
Ja, die glauben haben eine Agenda. Sie?
Warum?
Die glauben, dass das Heil der Union darin läge, mit der AfD zusammen zu regieren. Und ich finde es schlecht, dass sie mit der SPD zusammen regieren. Und die Christdemokraten, die sagen niemals mit der AfD, die stellen sie in den Senkel. Mhm. Aber auch das gibt der Verfassungsbogen her.
Ja.
Also das ist von der Meinungs- und Pressefreiheit schon gedeckt.
Das geht enorm weit, ne? Das geht enorm weit, Meinungs- und Pressefreiheit. Wir hatten mal ein Gespräch darüber mit Kai Ambos, bekannter Verfassungsrechtler, der das mal dargelegt hat.
Und ja, sagte, aber ist selbst, auch gut so, selbst, dass es so ist.
Ja, genau, ich will es nur sagen. Also er sagt, selbst Dinge, die Anleihen beim Nationalsozialismus nehmen, sind zum Teil von der Meinungsfreiheit gedeckt. Auch in Deutschland. Das geht sehr, sehr weit. Und deswegen... nochmal, es geht nicht um eine Zensur von News, es geht nicht darum, dass irgendjemand hier gefordert hätte, News abzuschaffen. Das ganz andere Thema ist das Social-Media-Verbot bis 16, von dem manche Kollegen auch, die ich kenne, sagen, das sind eigentlich Massenvernichtungswaffen. Das hat neulich ein Kollege so zu mir gesagt, genau das Wort. Wir werden in 10 Jahren über Social Media darüber reden, dass das moderne Massenvernichtungswaffen waren und wir haben zu spät darauf reagiert. Die Australier haben es jetzt getan, haben dieses Social Media Verbot bis 16 eingeführt, führt zum Teil zu völlig skurrilen Situationen, dass sich dann 14-Jährige mit Bart und Perücke irgendwie bei der Gesichtserkennung vorstellen und sagen, hallo, ich bin's und ich bin schon 18. Und dann kommen sie da durch. Aber es ist ein erster Schritt. Und das ist der Anstoß, den er gegeben hat. Und mich würde noch abschließend interessieren, Sie haben selber auch Kinder, Herr Huber. Wie sehen Sie das? Social-Media-Verbot bis 16. Würden Sie sagen, darüber müssen wir nachdenken? Oder kommt das auf gar keinen Fall in Frage?
Den Eindruck, dass Verbote halt auch sehr reizvoll sind, ne, wenn man sie dann umgehen will. Und deswegen bin ich da sehr zurückhaltend, ob Verbote da wirklich der richtige Weg sind. Herr Lanz, wenn wir mal zurückdenken an die eigene Jugend, ne, wenn was verboten war, war es ja besonders reizvoll. Und ich glaube, in der heutigen Zeit, ich glaube auch die Jugendlichen sind technisch so affin, dass diese Verbote auch mit Leichtigkeit umgehen könnten. Ich glaube, wichtiger sind andere Dinge in dem Bereich, zum Beispiel auch die Speicherung von den IP-Adressen, um auch Dinge nachzuverfolgen, die dann strafrechtlich relevant sind. Das, glaube ich, ist der wichtigere
Punkt. Also Sie sind nicht für ein Social Media-Verbot.
So ein Social-Media-Verbot das jetzt.
Ganz kurz, Sie haben selber Kinder, ja. Alexander?
Allerdings zwei wären schon über die Schwelle.
Ja.
Und das wäre auch zu Hause eine heftige Diskussion. Aber ich finde prinzipiell, dass Jugendschutz geregelt wird, das war doch immer so. Man durfte doch auch früher keine Pornohefte an Kinder verkaufen. So,
also das, kein Schnaps an eine Neunjährige.
Dass es prinzipiell da Regelungsbedarf ist, ist eine konservative Position. Und da muss man schon sagen, also... Wir können darüber regeln, ob die Regeln in der EU gut sind oder schlecht, ob die schärferer oder lockerer sein sollen. Aber dass das prinzipiell, was hier passiert, von uns geregelt sein muss, das muss doch der Basisanspruch sein.
Ja. Das ist übrigens auch sehr notwendig, dass die jetzt durchgesetzt werden. Weil die Frage ist, wer macht die Regeln, wer bestimmt sie? Die haben wir europäisch uns gemeinsam gegeben. Und jetzt muss die Kommission die durchsetzen. Und zwar nicht nur gegenüber X, sondern auch gegenüber TikTok. Und wenn Sie mir noch mal erlauben, zurückzugehen, das Erschreckende an dieser Frage, die wir gerade diskutiert haben mit Herrn Günther, ist ja, dass nicht nur News diesen Vorwurf gemacht hat, sondern der Partei oder zumindest mal Fraktionskollege aus Bayern das de facto so übernommen hat und Herr Kollege Hubers offensichtlich sich noch nicht mal richtig angeschaut hat.
Naja, aber Vorsicht auf der Bahnsteigkante, das ist halt schwierig, weil, und da habe ich gerade als Günther das sagte, mit der Zivilgesellschaft, ne? Es gibt schon auch Leute, die sich vorstellen, dass Dinge nicht mehr
aber
von
Herr,
der Meinung
Herr, Herr Alexander, gedeckt, also das ist ja jetzt ein Parteikollege, den man mal anrufen kann. Ne? Also ich verstehe ja nicht, wie das ist zwischen offensichtlich zwischen München und Kiel.
Die Dinge gibt es ja überall im Netz, das kann man sich
da einfach
anschauen.
Da kann man sich einfach mal anschauen und anhören und dann kann man entsprechend reagieren. Das hat mich ehrlich gesagt schon gewundert, dass Herr Söder da so hart geschossen hat gegen Herrn Günther. Aber zu der Frage, wie wir unsere jungen Menschen schützen. Ich finde es gibt ja mittlerweile auch sehr viel wissenschaftliche Evidenz, die einfach aufzeigt, dass die Nutzung dieser digitalen Plattform in einem gewissen Kindesalter wirklich einen Unterschied macht mit Blick auf, wie intelligent diese Kinder werden können. Das ist ja diese Schutzfrage. Da geht es um Gesundheit. Da geht es noch gar nicht mal darum, ob die irgendwie danach irgendwie inhaltlich manipuliert werden. Und da finde ich, das ist ja das, was die Leopoldina auch gesagt hat, die hat wissenschaftlich aufgezeigt, Leute, ihr müsst diese Kinder schützen, damit sie gesund und gut aufwachsen können. Und ich finde diesen Auftrag total berechtigt. So wie man früher gesagt hat, ne, Alkohol bei Neunjährigen ist nicht gut für deren Entwicklung. Und dann hat man gesagt, man verbietet es. Das bedeutet nicht, dass es nicht möglich ist, dass irgendwann Kinder drankommen trotzdem. Aber im Grunde halten sich die Eltern und die Kinder auch dran. Und deswegen finde ich, ist es eine sehr notwendige und relevante Debatte. Und mit Blick auf die europäische Durchsetzung ärgert es mich, dass alles, was ich aus Brüssel höre, diese Bundesregierung eher auf der Bremse ist und sagt, man nicht so schnell und nicht so hart gegenüber den Elon Musk. Man weiß ja nie. Und meiner Meinung nach müssten wir jetzt sehr deutlich zeigen, das sind unsere Gesetze, die setzen wir durch, die gelten für die Tech Brothers aus den USA genauso wie woanders her. Und ich finde, dass der eine Minister, der aus der Riege der CDU, Herr Weimer, übrigens recht hat, dass die endlich auch mal besteuert gehören.
Ja, hat er also, in der Sendung gefordert?
Das finde ich auch
ist
richtig.
Lange her und danach wurde es ganz, ganz leise.
Ja, aber
leise.
Er hat doch total recht.
Ich habe eine Idee, warum.
Die verdienen Milliarden mit unseren Daten und zahlen wir uns so gut wie keine Steuern.
Wir sind ja nicht die Kunden, wir sind in Wahrheit das Produkt.
Wir sind das Produkt, die nehmen unsere Daten und machen mit unseren Daten
wir
Geld.
Wir sind das Produkt,
aber wenn Sie über die Europäische Kommission reden, dann muss man halt schon auch immer sehen, dass bei vielen Dingen, die reguliert werden, weil auch oft über das Ziel hinausgeschossen wird.
Und wenn wir
beim Thema künstliche Intelligenz, Digitalisierung den Anschluss nicht verlieren wollen, dann müssen wir natürlich auch schauen, dass wir nicht alles von vornherein zu Tode regulieren.
Das ist wahr. Ich würde gerne zum Thema, wie gehen wir eigentlich um mit Fakten und am Ende auch mit Wahrheit. Von wem ist der Satz, Frau Brandner? Ich will, dass in unserer Partei ein Klima herrscht, dass wir Dinge so sagen, wie sie sind und wir die Realität schonungslos benennen.
Von
immer.
Mir.
Von Ihnen?
Ja.
Gut. Und wie erklären Sie sich dann eine interne Mail der Berliner Grünen-Fraktion an Abgeordnete, in der drinsteht, ist jetzt öffentlich geworden, da geht es um den Anschlag auf das Berliner Stromnetz, Zitat, wir haben ein strategisches Interesse daran, dass die Debatte um Kai Wegner möglichst lange medial begleitet wird und dass alles, was an Führungs- und Kompetenzfragen da nicht gut gelaufen ist, sinngemäß beim regierenden Bürgermeister hängen bleibt. Und dann geht's weiter. Vorgabe, nicht, alles in Versalien geschrieben, also alles groß geschrieben, nicht TäterInnen. Damit weiß man, von wem es kommt. Nicht TäterInnen. Und Ermittlungen in den Mittelpunkt ziehen, sondern lass uns zusehen, dass alles bei Kai Wegner hängen bleibt. Wie kann sowas sein?
Also erst
man sagt, wir müssen schonungslos und wahrhaftig sein.
Na, erstmal möchte ich gerne nochmal sagen, wie verabscheuungswürdig und grausam dieser Anschlag war. Und offensichtlich sehr, sehr viele Berlinerinnen und Berliner viel zu lange darunter auch zu leiden hatten. Und uns ging es von Anfang an darum, das erstens zu verurteilen, dann aufzufordern, die Täter auffindig zu machen, zu erfassen. Wir haben übrigens ja der Generalbundesanwalt sollte auch mit ermitteln. Das haben übrigens unsere Berliner Kolleginnen und Kollegen auch getan. Und sie wollten dann sicherstellen, dass unsere Abgeordneten, Kolleginnen dort nicht spekulieren über, wer dann auch dahinter stehen könnte etc., offensichtlich unglücklich ausgedrückt. Aber für mich ist doch die Frage, die
unglücklich
wirklich
ausgedrückt.
Die Frage, wieso, wenn es diese Vulkangruppe seit über 10 Jahren, 15 Jahren gibt und sehr, sehr viele Anschläge schon in Deutschland getätigt hat, wieso es bis jetzt keinerlei Fahndungserfolg gibt?
Die Frage
gibt.
Stellen Sie völlig zu Recht, aber dann frage ich mich nochmal.
Keinerlei Fahndungserfolg, da waren CSU-Innenminister dran, Seehofer.
Für eine skandalöse Verharmlosung von Linksterrorismus. Skandalöse Verharmlosung.
Also der Satz, und das finde ich brisant, wenn die Kollegen der BZ, glaube ich, die als Erste darüber berichtet haben. Ich beziehe mich jetzt hier auf den Tagesspiegel-Artikel. Nicht TäterInnen in den Mittelpunkt ziehen, sondern zusehen, dass es bei Wegner hängen bleibt. Und zwar, geht noch weiter, achtet bitte auf folgende Kernpunkte in der Kommunikationslinie, also die Aufforderung, sich zu fokussieren auf so Gedanken, Headlines, Überschriften, Themen, Narrative wie Kai Wegner kann Krise nicht. Zu Beginn der Notlage herrschte Chaos. Die Koalition hätte spätestens nach dem Anschlag in Adlershof handeln müssen.
Ja, finden Sie es nicht?
Ja, aber...
Also mal ganz ehrlich, war das eine gut gehandelte Krise? Ich finde nicht.
Nein, darum geht es hier erst nicht.
Also nur, weil Sie gesagt haben, dass man darauf fokussiert. Man muss doch die Aufgabe der Opposition darauf
achten. Das Problem ist doch durch ein ganz einfaches Gedankenspiel darstellbar. Wenn das keine linksextreme Gruppe gewesen wäre, sondern eine rechtsextreme Gruppe, die diesen Strom da kaputt gemacht hätte und alles in diesen Blackout gestellt hätte, dann hätte es ein Riesentheater von Seiten der Grünen gegeben. Hätte es Demonstrationen gegeben und so weiter und so fort. Das wäre alles richtig gewesen. Aber dass das mit dem gleichen Augenmerk nicht nach links geschaut wird, ist ein Problem. Und dieses Problem hat eine Geschichte in Ihrer Partei und das hat eine spezielle Geschichte im Berliner Landesverband Ihrer Partei. Und auch in der Ampelregierung war das nicht klug zu sagen, rechts, rechts, rechts. Das war alles richtig, aber man muss eben auch gucken, was da ganz links passiert. Und Sie wissen, Sie können das nicht zugeben, aber Sie wissen, dass ein Teil Ihrer Partei damit immer noch ein Problem hat.
Also wissen Sie, ich finde, es ist absolut notwendig, dass wir nach links in den Extremismus genauso schauen, ihn bekämpfen, wie ob es ein islamistischer oder rechtsextremistischer Terror ist. Und ich bin sehr froh, dass unsere Bundestagskollegin, zum Beispiel Herr von Notz, seit Jahren nachfragt nach der Vulkangruppe, immer wieder fragt, warum gibt es keine Fahndungserfolge? Was wissen wir endlich über die? Warum ist noch keiner gefasst worden? Und wir bis jetzt sehr unzureichende Antworten haben. Und das sind unsere Fragen, die wir gestellt haben. Wir haben die bei Herrn Seehofer gestellt, wir haben die jetzt gestellt. Und das ist die Aufgabe von Herrn Dobrindt. Wir wissen übrigens, dass Herr Wegner bis Tennis gespielt hat. Ich weiß noch nicht, warum Herr Dobrindt noch nicht da war. Ja? Berlin ist trotz allem noch die Bundeshauptstadt auch der Bayern. Der hat sich da nicht einmal gezeigt. Und ich weiß nicht, warum wir bis jetzt bei dieser Gruppe, wenn man es ernst nimmt, und ich finde, man muss das ernst nehmen, noch keinerlei Fahndungserfolge hat. Und warum wir Herrn Wegner kritisieren, ist ja klar. Ich meine, wir müssen auch beim nächsten Mal besser aufgestellt sein. Vor vier Monaten gab es schon einen Anschlag in Berlin. Und was ist daraus gelernt worden mit Blick auf den Schutz der Infrastruktur? Nix. Das kann doch nicht wieder so weitergehen. Ja, kann man doch nicht sagen, darf man die Opposition nicht kritisieren.
Aber nochmal dieser Satz. Ja, natürlich immer auch diese ganze Geschichte mit Klimaklebern und dergleichen mehr verharmlost hat. Ja. Wenn natürlich sich jetzt auch den Linksterrorismus, sage ich mal, in schockierender Art und Weise verharmlosen lässt von Mails aus den eigenen Reihen, ja, der braucht sich jetzt hier wirklich nicht hinstellen und mit dem Finger auf andere zeigen, was das Thema innere Sicherheit
betrifft. Ich verharmlose überhaupt nichts.
Die verharmlosen
nichts.
Und die dulden es, dass bei den Berliner Grünen in E-Mails...
Ich habe gerade selber
gesagt, verharmlosen ist ja nicht. Sie ist auch die Bundesvorsitzende. Es ist nochmal, kommt aus der grünen Fraktion in Berlin. Nochmal dieser Satz. Nicht die TäterInnen, gegendert, in den Mittelpunkt ziehen. Stattdessen geht es dann weiter. Fokus auf die CDU, Fokus auf Wegner als politisch Verantwortlichem für Führung und Krisenmanagement. Und dann wieder in Versalien nicht die SPD, Giffey, Spranger und so weiter, ja, also die Berliner Senatorin für Inneres angreifen, sondern geht auf die CDU und geht auf Wegner. Da geht es ja nicht um Aufklärung, sondern da geht es darum, politisches Kapital zu schlagen aus genau dem, was dort passiert ist.
Also da wird die Kampagne gemacht für den nächsten rot-grünen Senat.
Na, also wissen Sie,
im September ist Wahl in Berlin.
Ja, das meine ich ja.
Also wenn wir als Opposition in Berlin in dieser Situation nicht hart kritisieren würden, was da nicht gut läuft, das ist doch die Aufgabe von Opposition. Und wir haben die Aufgabe, das zu tun und es rauszuarbeiten, was da nicht gut gelaufen ist, damit es in dem nächsten Fall wirklich... Aber das ist ja das, was dort gesagt wird, dass man das tun soll, herausarbeiten, auf den Herrn Wegner fokussieren. Ich, wie gesagt, diese Formulierung, die Absicht war zu sagen...
Da steht, wenn das alleine da drin steht, wir gehen im Wahlkampf genau darauf und wir werden das zu Recht auch anprangern. Ja. Und möglicherweise auch die Tatsache, dass der Einzige, der am Netz war, der Berliner Bürgermeister war und nicht der Stadtteil.
Der war ein Tennisspiel, ne?
Meine ich ja, am Netz.
Ach so.
Kann man alles machen. Aber wenn man dann explizit reinschreibt, kümmert euch bitte nicht und adressiert nicht die TäterInnen und adressiert nicht die SPD, die auch Teil dieser Regierung ist. Das ist doch eine Katastrophe für die politische Kultur.
Also mit Blick auf die Täterin habe ich es ja gerade gesagt. Die Absicht war zu sagen, hört auf zu spekulieren, wer da noch dahinter stehen kann. Sie haben es mitbekommen, es gab große Spekulationen. Wer sind die Hintermänner, wer steht noch dahinter? Das sind ja alles berechtigte Fragen. Die müssen aufgeklärt werden. Unglückliche Formulierung, point taken. Die Frage, warum die jetzt
zwischen... Das ist keine unglückliche Formulierung.
Ich finde es keine gute Formulierung. Und die Frage ist aber trotzdem, die ja bleibt... was machen wir, um jetzt endlich rauszufinden? Wir können jetzt noch 5 Minuten hier länger diskutieren über eine grüne E-Mail oder diskutieren wir mal drüber, was in dem
Ich frage mich gefragt, ob so etwas für Sie als Parteichefin, hat sowas Konsequenzen, wenn man sowas schreibt?
Wir haben das natürlich aufgeklärt, mit Ihnen gesprochen, aufgeklärt. Die haben gesagt, warum es daran lag, haben selber gesagt, war wahrscheinlich nicht besonders glücklich formuliert. Und jetzt ist unsere Aufgabe, gemeinsam aufzuklären, wo sind diese Linksextremisten, wer steckt da dahinter? Und vor allen Dingen zu schauen, was passiert beim Katastrophenschutzwetter, beim Schutz der kritischen Infrastruktur. Und wissen Sie, beim Ausbau des Sondervermögens, ne, und bei der Ausnahme der Schuldenbremse für Verteidigung bin ich sehr froh, dass wir explizit rein verhandelt haben, dass der Katastrophenschutz noch zusätzlich zu der Ausnahme bei Militär, bei Panzern dazukommt. Und ich würde es jetzt sehr, sehr gerne sehen, dass Herr Dobrindt diese Milliarden, die ihm da zur Verfügung stehen, richtig gut ausgibt für unseren Katastrophenschutz in Deutschland.
Das haben wir so angekündigt, die kritische Infrastruktur
ist auf dem ist immer noch nicht verabschiedet im Bundestag.
Das ist das Thema.
Darum geht es in Deutschland.
Katastrophenschutz wird ja finanziell stärker ausgestattet.
An dem Punkt geht es ja hier.
Das Gesetz ist immer noch nicht im Bundestag. Der Schutz der kritischen Infrastruktur ist immer noch nicht durch den Bundestag.
Wird eine Priorität sein. Ich hoffe es. Lass uns das lassen, bitte. An dem Punkt wird ehrlich gesagt einfach klar, wie weit ehrlich gesagt der teilweise Anspruch und Wirklichkeit auseinanderklaffen. Wenn man dann in Runden auch wie diesen dann darüber redet, wie sehr man sich Sorgen macht um die politische Kultur, die Demokratie und so weiter. Und dann mitkriegt, was hinter den Kulissen tatsächlich läuft und wie man miteinander umgeht, dann muss man sich nicht wundern, wenn die Leute sich irgendwann abwenden und sagen, was ist das für eine Art? Wie macht ihr das miteinander? Oder? Das ist doch eigentlich das Thema.
Das Thema ist, wie wir in diesem Land sicher mit einer Situation umgehen, in dem es Anschläge immer wieder gibt von Islamisten, Rechtsextremisten, Linksextremisten. Wir herausfinden müssen, wer steckt jeweils alles noch dahinter. Das ist die Aufgabe. Und wir müssen sehen, dass wir hybride Angriffe haben, zusätzlich aus dem Ausland, uns aufstellen müssen. Und ja, wir jeweils herausfinden müssen, was besser gemacht werden kann. Aber ich habe Ihnen nicht gesagt, dass ich diese E-Mail gut finde.
Ich würde das gerne wirklich wissen, weil diese Wahl in Berlin, die ist ja schon am 20. September. Das ist ja gar nicht mehr so lange hin, also dieses Jahr. So, und da kandidiert die Linkspartei mit einer Genossin, die wirklich für Linksparteiverhältnisse sogar ganz links ist. Und die Berliner Linkspartei, da sind im letzten Jahr die Realpolitiker ausgetreten und haben gesagt, wir treten aus, weil wir uns nicht genug abgrenzen vom Antisemitismus. Die Realpolitiker der Linkspartei. Werden die Berliner Grüne eine Kampagne machen gegen die CDU-SPD-Regierung, um die abzulösen durch Rot-Rot-Grün und eine linke Bürgermeisterin? Oder werden sie sagen, mit dieser Linken können wir wegen Antisemitismus, wegen drei anderen Dingen nicht zusammenarbeiten? Sie haben immer gesagt, wir sind eine Partei der Mitte der Grünen. Ich habe auch gesagt, es ist unklug, die Grünen rauszuschieben. Aber dann müssen Sie diese Frage beantworten. Sind Sie da eine Partei der Mitte oder Steigbügelhalter für links außen?
Wir sind eine Partei der Mitte und unsere Kolleginnen und Kollegen kämpfen für starke Grüne. Überhaupt gar keine, für weder eine Linke noch CDU.
Na, schließen Sie das aus, die ganz Linke zur Bürgermeisterin zu wählen?
Das werden unsere Grünen vor Ort machen. Aber
das würden Sie ihm doch nie durchgehen lassen, wenn er sagen würde, ich schließe nicht aus, die AfD zu wählen.
Ich kenne die Aussagen dieser Frau nicht. Ich kann Ihnen nur ganz deutlich sagen, dass wir in Berlin, gerade bei dem Thema Antisemitismus, ganz deutlich uns immer wieder distanziert haben von dem, was die Linkspartei dort macht. Die haben dort übrigens auch bei der Bundestagswahl Kandidaten gehabt, die dort Aussagen getätigt haben, das ist ja nicht nur auf Landesebene, ehrlich gesagt, die komplett inakzeptabel waren. Und das haben unsere Grünen im Bundestagswahlkampf gemacht, das machen die jetzt im Landtagswahlkampf. Da sagen wir ganz klar, liebe Leute, ihr könnt so eine Partei wählen, aber passt auf, was da drin steckt.
Ich weiß ja, dass Sie das wissen, aber ich fürchte, Sie haben nicht die Kraft, das gegen den Berliner Landesverband durchzusetzen.
Ich sage ja, dass unsere Grünen in Berlin diese linken Stimmen sehr stark kritisiert haben und nicht nur im Landtagswahlkampf das machen, sondern es schon im Bundestagswahlkampf gemacht haben.
Und wählen Sie dann eine linke Bürgermeisterin oder nicht?
Wir werden also wissen Sie, ich wähle überhaupt gar keine linke Bürgermeisterin. Ich kämpfe dafür, dass wir einen grünen Bürgermeister bekommen.
Aber das würden Sie doch einem CDU- oder CSU-Politiker, der jetzt sagen würde, in Sachsen-Anhalt, 3 Wochen vor Berlin, da sage ich nicht, ob wir einen AfDler im Zweifel zum Ministerpräsidenten wählen. Das würden Sie nie durchgehen lassen. Und die gleiche Frage wollen Sie für Berlin und links nicht beantworten?
Also soweit ich weiß, ist diese Linkspartei in Berlin keine verfassungsfeindliche.
Also schließen Sie es nicht aus?
Ich finde, dass wir jetzt darum kämpfen in Berlin, dass wir eine vernünftige Regierung bekommen, dass wir eine haben, die die Risiken endlich gescheit einsetzt, die sich für den Schutz der kritischen Infrastruktur einsetzt, die dieses Bundesland
wieder flott macht. Also Sie schließen es nicht aus?
Nein.
Gut. Dann haben wir das doch geklärt. Klare.
Aber ich kämpfe für eine grüne Bürgermeister. Das ist
klar. Und ich nehme Ihnen auch Ihre Abgrenzung von Antisemitismus und so weiter, nehme ich Ihnen alles ab. Aber es ist trotzdem noch bemerkenswert, dass Sie das nicht ausschließen. Weil wir gerade so viel über Berlin reden. In Berlin wartet schon einer, der uns zugeschaltet ist. Christian Mölling, ich glaube, taucht jetzt gleich da im Hintergrund auf. Da sehen wir schon. Christian Mölling, Sicherheitsexperte, ja. Jemand, den wir immer dann anrufen, wenn wir verstehen wollen, was militärisch und sicherheitspolitisch in diesem Land passiert. Und den wir zum Schluss um eine Einordnung bitten wollen. Ich bin sehr gespannt, wie die da geht. Wie fanden Sie das, was Friedrich Merz in der vergangenen Woche in der Diskussion um möglicherweise deutsche Truppen in der Ukraine, in der Nähe der Ukraine, auf NATO-Gebiet, kurz vor der Ukraine, was er dazu gesagt hat?
Hallo, guten Abend in die Runde. Ich fand, der Kanzler hat damit das gesagt, was er sagen kann. Wir können in Deutschland ja keine Armee einsetzen, nur auf die Order des Kanzlers, so wie das zum Beispiel in Frankreich oder in Großbritannien die Möglichkeit ist, dass sozusagen der Regierungschef das macht, sondern der Kanzler hat darauf zu achten, dass das Parlament konstitutiv daran mitwirkt. Das heißt, er muss das Parlament fragen, bevor er das überhaupt machen kann. Es sei denn, es ist ein Notfall. Das ist in diesem Fall ja überhaupt nicht absehbar. Von daher kann ich verstehen, dass er für die Verhältnisse im Vergleich zu anderen da vager geblieben ist, aber seine Präferenz sehr klar gemacht hat. Er muss die Diskussion jetzt hier zu Hause letztendlich führen.
Wollen wir noch einmal gemeinsam reinhören in das, was er da gesagt hat? Vor allem ein kleiner letzter Nachsatz, der hat es in sich. Schauen Sie mal.
Deutschland wird sich weiter politisch, finanziell und eben auch militärisch einbringen. Dazu kann zum Beispiel gehören, dass wir nach einem Waffenstillstand Kräfte für die Ukraine auf benachbartem NATO-Gebiet einmelden. Ich will hier an dieser Stelle sagen, über Art und Umfang eines deutschen Beitrages müssen und werden Bundesregierung und Deutscher Bundestag entscheiden, sobald die genannten Bedingungen geklärt sind. Ich will für mich sagen und auch für die Bundesregierung, wir schließen dabei grundsätzlich nichts aus.
Was heißt, Herr Mölling, militärisch gesprochen einmelden? Und was heißt in dem Zusammenhang, wir schließen grundsätzlich nichts aus?
Ja, vielleicht fangen wir mit dem ersten an. Das ist letztendlich nur ein technischer Begriff. Wenn man einmelden sagt, dann sagt man, man stellt diese Truppen einer bestimmten Aufgabe bereit und auch unter ein bestimmtes Kommando. Wobei das Kommando noch eine eigene, besondere Frage darstellt. Er schließt nichts aus. Da kann man natürlich jetzt ganz viel in der Berliner Blase drüber diskutieren, was das heißt. Ich würde es mal aus folgender Perspektive sagen. Gerade in dem Kontext, in dem das passiert, die Konferenz in Paris, wo er gewesen ist, hier geht es darum, dass die Europäer dieses Problem nur gemeinsam angehen können. Wer national Ausschließeritis betreibt, und da haben wir Deutschen eine lange und gute Geschichte drin, der macht damit die Räume auch für Partner eng. Das heißt, andere müssen mehr liefern, wenn wir sagen, wir machen weniger. Oder umgekehrt, irgendjemand prescht vor und macht irgendwelche Zusagen, die vielleicht gar nicht hilfreich sind. Also ich finde es total verständlich, dass der Kanzler hier an diesem Punkt sagt, wir sind sozusagen bereit, erstmal alles auf dem Tisch liegen zu lassen. Alles, was er runtergenommen hätte, hätte dazu geführt, auch die Nachricht, die man senden wollte, aus Paris zu schwächen.
Aber heißt das, er schließt ganz am Ende nicht aus, dass wir vielleicht da doch deutsche Soldaten in der Ukraine auf ukrainischem Boden stehen haben?
Also ich habe ihn ja eben so verstanden und Sie haben ja eine sehr sensible Debatte eben gehabt über was man sagt und was man darin verstehen kann. Ich habe den Kanzler verstanden und ich würde sagen, er schließt es bewusst nicht aus. Denn warum sollte er das zum jetzigen Zeitpunkt tun? Wir wissen ja nicht, wie sich die Situation in der Ukraine weiterentwickelt. Ich will aber einen Satz noch kurz anschließen. Das ist eine sehr starke Eventualdiskussion, die wir gerade haben. Die Voraussetzungen für den Einsatz definiert erstmal nicht der Bundeskanzler, sondern definiert als erstes der Kreml, der überhaupt erstmal einem Waffenstillstand zustimmen müsste.
Das stimmt. Das ist sozusagen das, was immer vor der Klammer steht. Herr Huber, für Sie, für die CSU vorstellbar. Deutsche Truppen ganz am Ende, wenn all diese Voraussetzungen gegeben sind, möglicherweise zur Absicherung eines Friedens in der Ukraine.
Also wie es Herr Mölling ja auch gerade gesagt hat, wir reden über so viele Eventualitäten. Und wir haben momentan eine Situation, wo ja ein Friedensschluss oder ein Waffenstillstand noch sehr weit entfernt ist. Für uns ist klar, erstens einmal, es werden keine Wehrpflichtigen herangezogen. Es ist ja auch die Rechtslage, aber da gab es ja auch Diskussionen. Insofern möchte ich das auch noch mal klarstellen, dass es nicht um Wehrpflichtige geht. Und darüber hinaus muss man schon auch den Punkt sehen, dass zuallererst natürlich auch die Ukraine selbst gefordert ist und auch die ukrainischen Männer.
Den Punkt
auch
haben die müssen
natürlich auch herangezogen werden.
Aber die Leute, die jetzt zuhören, wollen wissen, wie die Parteien, die sie wählen, zu genau diesen Dingen stehen. Das ist eine Frage, die an unendlich vielen Tischen dieses Landes morgens, mittags, abends geführt wird.
Am Ende muss es eine Entscheidung sein, die vor allem auch als Leitentscheidung von Friedrich Merz gilt, weil er die Verhandlungen führt, weil er auch den besten Einblick hat. Und so wie am Ende dann auch die richtige Entscheidung ist von Friedrich Merz, so werden wir sie auch unterstützen. Aber alles andere ist momentan
Sie lavieren,
auch,
wie es
Herr Mölling auch gesagt hat, es ist nach wie vor eine Phase, die so geprägt ist von vielen Unsicherheiten und was wir ja auch nicht vergessen dürfen. Wir haben immer noch eine Situation, wo Putin fast täglich brutale Angriffe fliegt auf die Ukraine. Ich befürchte, wir sind von einem Frieden oder einem Waffenstillstand noch sehr weit.
Aber wir reden ja genau über den Moment,
und
der
Fakt
irgendwann
ist natürlich auch,
kommen muss.
Fakt ist natürlich auch, Herr Lanz, ohne die USA und ohne Sicherheitsgarantien von den USA wird es auch nicht gehen. Wir brauchen auch die USA im Boot.
Die Position der Grünen dazu, Frau Brandner.
Also erstmal finde ich es wichtig zu betonen, wie auch Herr Möllinger gesagt hat, dass es um den Frieden und einen Waffenstillstand geht, von dem wir noch weit entfernt sind und wo wir sehen, dass Putin auf jedes Angebot, was Zelensky macht, der macht ja täglich ständig Zugeständnisse, mit mehr Bomben reagiert, mehr Tote, mehr Verletzte jeden Tag in der Ukraine und Trump diesen Druck auf Putin ja nicht ausübt, zu sagen, so jetzt reicht's mal. Ne? Merz hat da eine größere Rolle, Europa könnte das machen. Aber ich finde es richtig, wenn man weiß, wenn es zu einem Waffenstillstand kommt, wird es Sicherheitsgarantien brauchen.
Genau.
Ich finde es falsch, sich da das schöner zu reden, als
genau,
es ist.
Genau, danke.
Und diese Sicherheitsgarantien, im wünschenswertesten Fall machen wir das mit den Amerikanern, werden wir als Europäer zum relevanten Teil stemmen müssen. Und in dem Fall, finde ich, hat der Herr Merz ja recht zu sagen, wenn es einen Waffenstillstand gibt, wenn die Ukraine das will, dann nehmen wir jetzt mal noch nicht alles wieder vom Tisch, sondern schauen, was funktioniert. Und wissen Sie, ich finde es aber andererseits nötig, dass Herr Merz wirklich noch mal mehr dafür tut, damit der Druck auf Putin jetzt erhöht wird, dass wir da überhaupt hinkommen. Ja, die Schattenflotte in der Ostsee ist immer noch nicht festgesetzt. Wir haben noch nichts Ausreichendes getan gegen all die Länder, die weiter russisches Öl kaufen. Wir könnten noch mal den Anlauf machen für die russischen Vermögen. Weil ich glaube schon, dass dieser Druck jetzt wirklich nötig ist auf Putin. Trump wird ihn nicht ausüben, damit wir überhaupt in das Szenario kommen, wo das relevant wird. Aber ja, zu sagen, wir brauchen keine robusten Sicherheitsgarantien, ist einfach falsch. Und ich kann in der Situation nur sagen, wir werden gut daran tun, den Frieden in der Ukraine abzusichern. Weil wenn wir es nicht tun, wird der Krieg näher zu uns kommen. Und da haben wir kein Interesse dran.
Mhm. Herr Alexander, was ist das für eine politische Debatte, die wir irgendwie scheuen und wo jeder versucht, möglichst neutral aus der Sache rauszukommen? Kann man
wenn
aber
es einen Frieden gibt, und dafür kann man ja nur beten, dann werden die Deutschen sich da beteiligen müssen. Weil, wieso soll man sagen, Niederländer und die Briten? Und,
deutsche Truppen, deutche Soldaten auf ukrainischem Boden.
Natürlich.
Darüber reden wir.
Ja, natürlich.
Und das ist das, was er doch in Paris politisch vorbereitet hat.
Natürlich. Und er sagt so einmelden, also er sagt so technische Jargon, weil er nicht klar reden will. Und warum will er nicht klar reden? Weil die Linkspartei und die AfD werden eine Kampagne machen, keine deutschen Jungs in die Ukraine. Diese Kampagne wird kommen. Und die CSU hofft, dass sie nicht vor der Bayerischen Landtagswahl im März kommt. Und danach wird aber jemand anders, Bayerische Kommunalwahl, Entschuldigung. Und danach wird aber jemand anders eine Kommunalwahl oder eine Landtagswahl haben. Also irgendwann wird die politische Mitte sich ehrlich machen müssen und sagen, das ist so, das müssen wir machen. Und Merz tastet sich so verbal ran, aber irgendwann wird es zum Schwur kommen.
Herr Mölling, Sie glauben offenbar auch, dass das passieren kann irgendwann. Wie könnte so etwas aussehen?
Also natürlich kann das passieren, aber wie gesagt, wir sind davon noch sehr, sehr weit entfernt. Ich glaube, dass man, bevor man jetzt sagen kann, ich sag mal, wie viele Soldaten darüber gehen, muss erstmal klar sein, was sollen denn diese Absicherung eigentlich tatsächlich darstellen. Geht es darum, dass man die Ukrainer quasi von hinten logistisch unterstützt, dass man sie bei der Ausbildung unterstützt, oder geht es wirklich darum, dass man die Grenze mit sichert? Und was bedeutet die Sicherung der Grenze? Heißt das auch den aktiven Schutz? Das heißt also im Zweifelsfall auf Übertritte reagieren, möglicherweise zu schießen? Oder was heißt das eigentlich? Das ist die Grundlage, die auch dann der Bundestag braucht, um überhaupt darüber entscheiden zu können, worum geht's denn jetzt? Ich bin sehr glücklich, dass diese Diskussion in den letzten Tagen Gott sei Dank noch nicht so richtig begonnen hat, einfach weil es übertönt worden ist von anderen Entwicklungen. Aber ich denke, die wird kommen. Es ist ja eben angesprochen worden, das ist gefundenes Fressen für extreme Stimmenmache in Deutschland, auch wenn das auf falschen Tatsachen dann möglicherweise aufbauen wird. Aber ich denke, das ist natürlich jetzt die außenpolitische Situation, spielt in der innenpolitischen Diskussion quasi in die Hände von den extremen Kreisen.
Das ist das eine, aber wir müssen doch diese Debatte auch tatsächlich in irgendeiner Form konstruktiv führen. Das ist doch bitter nötig. Die Leute merken doch alle, dass es irgendwann genau zu der Situation kommen könnte.
Ja, aber ich glaube, da muss man die Diskussion anders führen. Da muss man nicht anfangen zu sagen, wie viele Soldaten wollen wir denn darüber schicken und haben wir überhaupt das Material, sondern die Frage ist ja letztendlich auf der strategischen Ebene, auch auf der sich Merz zum jetzigen Zeitpunkt nur bewegen kann, ist die Frage, was sind denn die Alternativen dazu? Ist ja eben schon angeklungen, was ist, wenn wir es ohne die USA machen müssen? Wir haben zurzeit eine allgemeine Diskussion, in der wir so tun, als ob wir uns ohne die USA gar nicht mehr verteidigen könnten und auch nicht würden. Und wir im Grunde genommen, dann muss man sich ja fragen, was ist denn die Alternative? Das heißt im Grunde genommen, wir erklären sofort die Kapitulation oder was? Nee, das will wir nicht machen. Es wird nur sehr viel ungemütlicher. Und ich glaube, über die ungemütlichen Varianten muss man sprechen, denn nur so erzeugen wir den Leidensdruck und den politischen Problemdruck, um zu sagen, wir müssen deutlich schneller werden. Die Amerikaner haben relativ klar gesagt, was sie sozusagen hinter sich lassen werden, nämlich ihrer großen Bereitstellung innerhalb der NATO und das schon ab 2027. Und ich würde das sehr ernst nehmen. Das heißt, das, was wir jetzt schon in Zeitenwende haben, da kommt noch mal ein Stapel obendrauf.
Ja. Frau Wander.
Ich würde Herrn Mölling da absolut zustimmen. Ich erlebe in Deutschland die Situation, dass wir Herrn Trump immer noch so sehen, als würde er sich irgendwann wieder noch mal ändern oder bessern. Ja, und wenn wir nur tief genug auf die Knie gehen würden und bitte, bitte sagen würden, dass er dann schon irgendwie wieder zurückkommen würde. Und ich finde es absolut richtig, dass wir jetzt endlich mal der Realität ins Auge blicken und sagen, 80 Jahre waren fantastisch, jetzt sind wir halt selber in der Pflicht. Und es ist auch richtig, da ist auch was dran, dass wir jetzt unsere eigene Sicherheit und Verteidigung alleine auch stemmen können müssen. Das schaffen wir nicht morgen. Aber jeden Tag, den wir später anfangen, ist einer zu spät. Und deswegen brauchen wir wirklich dringend eine europäische Verteidigungsunion. Und das ist etwas, was er im März jetzt voranbringen könnte. Und es werden nicht alle 27 sein, ne? Aber da muss man mit denen vorangehen, die bereit sind. Und dann kann man auch die Briten dafür dazu nehmen, ja? Dass man sagt, wir gehen jetzt mal das ernsthaft an. Und mit den Schulden, die man machen kann aus der Schuldenbremsenreform, haben wir explizit gesagt, geht jetzt die großen Fähigkeitslücken an. Na, geht das an, wo wir am abhängigsten sind gerade, damit wir dann vielleicht irgendwann mal ready sind, es im Zweifel auch selber zu schaffen. Und das ist die wirkliche Dringlichkeit. Und ich habe den Eindruck, dass wir die noch nicht stark genug bei der Regierung sehen.
Also wir investieren ja massiv auch in die eigene Verteidigungsfähigkeit. Das ist ja wirklich auch ein Gebot der Stunde. Und deswegen ist völlig klar, dass wir die Bundeswehr stärken müssen, auch im eigenen Interesse. Es geht ja auch immer um unsere eigene Sicherheit. Und deswegen ist völlig klar, müssen wir auch ganz massiv in die Bundeswehr investieren, was wir ja auch tun. Nur das wird auch Zeit brauchen. Denn aktuell ist es halt so, wie es ist, dass die USA 2/3 in der NATO investieren, in die militärische Ausrüstung, die europäischen NATO-Staaten 1/3. Das heißt, so zu tun, als ging es jetzt schon ohne die Amerikaner, ist ja auch fatal. Und deswegen ist das Gebot der Stunde, selbst stärker zu werden. Aber sich bitte auch keine Illusionen machen, dass es ohne die Amerikaner gehen würde.
Herr Mölling, für Sie zum Schluss die Frage, wenn Sie dann hören, wie jemand wie Markus Söder zum Beispiel sagt, keine Wehrpflichtigen in die Ukraine, hat, Klammer auf, nie jemand gefordert, Klammer zu, hat auch Merz nicht gesagt. Und dann sozusagen den Fokus direkt lenkt auf Ukrainer, die zunächst mal selber irgendwie das organisieren sollen. Wie geht's Ihnen, wenn Sie diese, kriegt man da so ein Vorgefühl darüber, wie diese Debatte dann laufen wird?
Naja, also man sieht, dass da auf der emotionalen Klaviatur gespielt wird. Da haben Sie ja gesagt, die ersten zwei Forderungen von Herrn Söder sind im Grunde genommen Allgemeinplätze. Also niemand kann und sollte, es macht auch militärisch gar keinen Sinn, Wehrpflichtige in einen Kampfeinsatz zu schicken. Das haben wir auch noch nie gemacht. Die sind dafür gar nicht ausgebildet. Aber das ist natürlich eine Fake-Debatte, die zurzeit von rechts hochkommt. Und ich kann total verstehen, dass Markus Söder als sozusagen der Versuch, das rechte Gesicht der CDU zu sein, versucht, diesen Teil noch mit abzugraben und da auch den Rechten sozusagen in der innenpolitischen Diskussion das Wasser abzugraben. Das kann ich total verstehen. Die Forderung, dass die Ukrainer ihr Land verteidigen sollen, ist in gewisser Art und Weise auch ein Allgemeinplatz, weil das machen die zum jetzigen Zeitpunkt ja schon. Es geht um diejenigen, die geflüchtet sind. Da muss man sagen, die Frage ist, was soll die Konsequenz sein? Das sind ja erstmal alles Forderungen. Auch das muss man politisch einsortieren, die kurz vor der CSU-Klausur da gewesen sind, die sicherlich nicht nur folkloristischen, sondern auch einen guten kommunikativen Markus Söder immer auszeichnen, dass er in der Lage ist, solche Statements zu machen. Mhm. Und Markus Lanz diskutiert das dann ein paar Wochen später.
So, ja, wir nehmen das ja ernst, was der bayerische Ministerpräsident sagt. Und nicht zuletzt, ob der enormen Größe und Bedeutung ihres Bundeslandes. Und damit so, das meine ich doch. Ja, genau. Und da sind wir jetzt sozusagen wieder am Anfang der Sendung. Ich will nur noch eine Sache kurz klarstellen, Herr Mölling, wenn Sie sagen, der rechte Markus Söder, damit meinen Sie der konservativ-bürgerliche. Sie meinen nicht der rechte Markus Söder in dem Sinne, wie man möglicherweise jemanden versteht.
Nein, um Gottes Willen.
Ich will das nur noch einmal kurz klarstellen, weil ich Sie wohlwollend interpretieren möchte. Ich danke Ihnen allen.
Darf rechts sein. Danke. Darf ja auch links sein.
Nein,
das ist sehr nett.
Genau. Also, danke Ihnen allen ganz herzlich. Das war sehr lehrreich heute. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal-Update. Und wir sind am Dienstag wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.